So, guten Tag zusammen. Sie haben sich hoffentlich alle am Dienstag, während der Senat und der Unirat neue Rektorin gewählt haben oder auch irgendwann anders, die Aufzeichnung mit der Einführung in das Transaktionskapitel oder in diesen Teil angeschaut. Haben Sie zu dem einführenden Teil Fragen gehabt oder haben Sie da jetzt welche? Nein? Alles verstanden? Wunderbar. Dann wollen wir heute einfach sozusagen direkt einsteigen in das Fleisch dieses Kapitels. Vielleicht ganz kurz zur Erinnerung, diese ganze transaktionsorientierte Verarbeitung basiert auf der Vorstellung, dass wir es mit diskreten Zuständen und atomaren Zustandsübergängen zu tun haben. Also jedes datenhaltende System, also auch ein Datenbanksystem, befindet sich zu jedem Zeitpunkt in irgendeinem Zustand, also welche Werte haben die einzelnen Datenelemente, und ein Programm, was auf diesen Daten arbeitet, oder in unserem Fall dann eben nennen wir das eine Transaktion, weil sie diese zusätzlichen Eigenschaften haben soll, überführt einen Startzustand in atomarer Weise, das heißt, es gibt diesen Zustandsübergang, jetzt ist der alte Zustand und unmittelbar danach ist der neue Zustand, überführt also einen Ausgangs- in einen Folgezustand. Und dieser Übergang ist atomar, das heißt, in einem Schritt vollzieht sich dieser Zustandsübergang, egal wie viele Datenelemente da manipuliert werden bei diesem Zustandsübergang. Natürlich ist das eine Illusion in jeder Hinsicht. Also wegen dieser ganzen Integritätsüberlegungen, Datenbankzustand soll zu jedem Zeitpunkt potenziell eine große Menge von Integritätsbedingungen erfüllen. Der Ausgangszustand soll diese Integritätsbedingungen erfüllen und dieser atomare Zustandsübergang in Form einer Transaktion soll halt auch wieder integeren Datenbankzustand produzieren. Der ist auch in dem Sinne atomar, dass egal wie viele Transaktionen in diesem System aktiv sind, die Übergänge auch in diesem Sinne atomar sind, dass keine andere Transaktion in die Mitte der Ausführung einer Transaktion hineinschauen kann, weil es ja in dieser Illusion gar keine Mitte gibt. Das ist ja ein atomarer Übergang, also gibt es da nichts in der Mitte, wo man reingucken könnte. Wenn man drauf guckt, sieht man entweder den Zustand vor Ausführung der Transaktion oder danach. Und schließlich eine weitere Illusion, die wir uns da vorgaukeln lassen wollen, ist, dass das System, auf dem das Ganze läuft, total stabil ist. Da gibt es keine Probleme, kein Systemausfall, kein Datenverlust, gar nichts. Und natürlich ist auch das eine Illusion. Wir wissen alle, die meisten von uns haben es auch schon mal erlebt, dass die Systeme irgendwelche Probleme haben, abstürzen und dass dann potenzielle Daten in irgendwelchen seltsamen Zuständen vorliegen. Aber wir erwarten eben von dieser transaktionsorientierten Verarbeitung, dass sie uns von diesen ganzen Problemen abschirmt, dass sie uns also diese Illusion vorgaukelt. Und die erste Komponente, die dazugehört, und die hat was mit diesem Mehrbenutzerbetrieb zu tun, dass also viele solche Transaktionen gleichzeitig laufen können, ist diese sogenannte Concurrency Control. Da geht es also allgemein gesprochen um Synchronisation gleichzeitig oder nebenläufig ablaufender Prozesse. Die Prozesse heißen hier jetzt Transaktionen und Nebenläufigkeit Concurrency bedeutet eben, selbst wenn wir, was ja heute nirgends mehr der Fall ist, einen single-threaded Prozessor hätten, der zu jeder Zeit also nur genau einen Auftrag, eine Maschineninstruktion ausführen kann, selbst dann stellen wir uns vor, dass die Transaktionsprogramme eben irgendwie gleichzeitig in Gänsefüßchen, eben nebenläufig, irgendwie zeitlich überlappt abgearbeitet werden. Und da wir ja heute überall Mehrprozessor- und Multithreaded-Systeme haben, kann da eben tatsächlich auch vieles wirklich gleichzeitig ablaufen. Das ist aber gar nicht so wichtig, diese Unterscheidung, ob da irgendetwas wirklich gleichzeitig läuft oder nur virtuell gleichzeitig im Sinne von nebenläufig. Deswegen sprechen wir nach wie vor von Concurrency Control und nicht etwa Kontrolle der Parallelität oder irgend sowas. Okay. In der Einführung hatten Sie schon gesehen, wir sprechen von Transaktionen als einer Folge von irgendwelchen Schritten. Und da wir jetzt nicht das sehr spezifisch für jedes einzelne Datenbankstatement und jedes einzelne Art von transaktionsorientiert arbeitendem System unterscheiden wollen, untersuchen wir die Strategien, die Methoden, wie man diese Illusion sicherstellen kann, auf einer sehr einfachen, abstrakten oder man könnte auch sagen, eben gerade nicht so abstrakt, sondern eine sehr Low-Level-Ebene, indem wir sagen, wir unterscheiden zumindest wir hier in diesem Kurs einfach nur lesende und schreibende Zugriffe auf Datenelemente. Ja, da war so ein Beispiel mit Banküberweisungen, also auf einem Konto wird ein Betrag belastet und auf ein anderes wird derselbe Betrag gutgeschrieben. Dass diese einfache Vorstellung reicht, um sich alle Probleme klarzumachen, die dabei auftreten können, Lost Update und so weiter, wie sie alle hießen, Sie haben das ja sich angeschaut. Es reicht also, wenn wir das unterscheiden, ob auf ein Datenelement, zum Beispiel auf irgendeinen Datensatz, der den aktuellen Kontostand darstellt, nur lesend zugegriffen wird oder ob auf den auch schreibend zugegriffen wird. Je nachdem, wie gesagt, auf welcher Abstraktionsebene wir uns bewegen, können diese rein lesenden oder schreibenden Zugriffe ganz einfach sein. Lese wirklich den Wert aus irgendeinem Feld eines Datensatzes oder die können auch beliebig kompliziert sein. Irgendwelche Methoden, die alles Mögliche noch machen und auf viele Datenelemente vielleicht zugreifen, aber eben nur lesend versus auch ändernd. Okay, und damit wir irgendwie eine ganz kompakte Notation haben, schreiben wir das einfach mit Read und Write, R und W auf. Ja, und eine Transaktion ist dann einfach eine Folge, die spitzen Klammern sollen geordnete Folgen darstellen von solchen Lese- und Schreibzugriffen auf irgendwelchen Objekten. Das Beispiel kennen Sie schon zur Genüge, das ist gerade diese Überweisungstransaktion, die würde dann am Ende in der Folge, wenn wir uns das genauer anschauen, einfach so aussehen. Ja, Lese- und Schreibzugriffe auf irgendwelche Objekte, A könnte jetzt dieser Account sein, und die Indizes 1 und 2 sollen einfach die verschiedenen Transaktionen repräsentieren. So, und eine Transaktion ist eben eine solche Folge von Lese- und Schreiboperationen und wir betrachten dann, weil es uns ja darum geht, wie jetzt Parallelität oder Concurrency, also Nebenläufigkeit bedient werden soll, betrachten wir natürlich nicht eine einzelne Transaktion, sondern viele. Stellen Sie also vor, wir haben irgendeine Menge N von Transaktionen gegeben, Klammer auf, kommen wir später drauf zurück. Natürlich ist das kein besonders realistisches Szenario, dass wir sagen, gegeben eine bestimmte Menge von Transaktionen, wie können wir die jetzt korrekt nebenläufig ausführen? Das ist ja letzten Endes das Ziel, weil so ein System läuft ja permanent mehr oder weniger und es kommen Transaktionen rein, es kommen immer mehr rein, also diese einmal gegebene Menge, das ist kein besonders realistisches Szenario, dient dazu, zunächst mal Korrektheitskriterien und Analysen zu definieren bzw. zu ermöglichen und wir kommen dann später auf dieses dynamische Verhalten wieder zurück, wie arbeiten jetzt Systeme, wenn diese Menge eben nicht statisch gegeben ist, sondern sich über Tage, Wochen, Monate dynamisch entwickelt, indem immer neue Transaktionen hinzukommen und natürlich auch mal welche, hoffentlich viele, abgearbeitet sind. Gut, aber zunächst mal eben diese formalere Betrachtung. Wir stellen uns vor, wir haben so eine Menge von Transaktionen festgegeben. Jede davon ist so eine Folge von Schritten, Lese-Schreibzugriffe auf irgendwelche Objekte. Naja, und jetzt sehen Sie hier in dieser Darstellung, naja, da gibt es jetzt einen Haufen Indizes oben und unten, einfach damit wir das korrekt aufschreiben können. Ja, wir betrachten einen Schedule. Ein Schedule ist dann eine, wir nehmen hier der Einfachheit halber an, ein Schedule arbeitet wirklich nur concurrent, nebenläufig und nicht echt parallel. Das heißt, ein Schedule ist auch eine geordnete, vollständig geordnete Folge von Schritten. Jeder Schritt ist ein Lese- oder Schreibzugriff auf irgendeinen, also jeder Schritt, SK, ist irgendein Lese- oder Schreibzugriff von, für, im Auftrag irgendeiner Transaktion J auf irgendein Datenelement E. Ja, und auf irgendein Datenelement EI, jeder Schritt kann natürlich potenziell auf ein anderes Datenelement ausgeführt werden. Und es ist dann der ite Schritt der J-Transaktion, das ist irgendein Schritt in diesem Schedule S. Sieht alles komplizierter aus, als es ist, eigentlich alles ganz einfach. In dieser formalen Definition, wir werden also fortan immer von Schedules sprechen, auch als geordnete Folgen solcher Lese- und Schreibschritte. Und dieser Lese- und Schreibschritt hat halt dann so typischerweise so einen Index für die Transaktionen. Und die Nebenbedingungen, was ist ein Schedule, die sind eigentlich offensichtlich, nämlich erstens, ein solcher Schedule soll natürlich alle Schritte aller Transaktionen enthalten. Wenn wir uns vorstellen, wir haben n solche Transaktionen jeweils mit irgendwelchen Schritten gegeben, dann muss ein Schedule, ein vollständiger Schedule, eben alle diese Schritte enthalten von allen Transaktionen. Und die zweite Nebenbedingung ist, dieser Scheduler, also diese nebenläufige Ausführung, die darf zwar Schritte von zwei verschiedenen oder diesen n verschiedenen Transaktionen irgendwie so überlappt, eben concurrent ausführen. Was sie nicht darf, ist die Schritte einer einzelnen Transaktion irgendwie in der Reihenfolge durcheinander würfeln. Ja, wenn Sie in Ihrem Programm gesagt haben, erst muss ich das machen und dann das, erst muss ich den Kontostand lesen, dann kann ich den neuen Kontostand berechnen und dann schreibe ich ihn verändert zurück, dann darf der Scheduler nicht hergehen und sagen, na, ich schreibe erst mal irgendwas, bevor ich lese. Das macht ja keinen Sinn. Das ist die zweite Nebenbedingung, dass die Schritte jeder einzelnen Transaktion in der Reihenfolge nicht verändert werden dürfen. Okay, und dann, der Begriff ist auch schon gefallen in der Einführung, reden wir in der Folge immer von einem seriellen Schedule. Das ist eine nebenläufige Ausführungsreihenfolge, die nicht wirklich nebenläufig ist, sondern strikt eine Transaktion nach der anderen ausführt. Ja, dann machen wir sozusagen durch die Einführung von Nebenläufigkeit oder gar Parallelität keine Fehler, weil wir ja gar keine Nebenläufigkeit oder Parallelität einführen, sondern strikt einen nach dem anderen abarbeiten. Also dann staunen sich natürlich die Transaktionen, die dann dynamisch ins System reinkommen, in so einer Warteschlange und einer nach dem anderen wird abgearbeitet. Ja, es ist offensichtlich, dass das nicht die effizienteste Abarbeitungsform ist. Es wäre viel besser, wir lassen viele, vielleicht nicht beliebig viele, aber mehrere Transaktionen gleichzeitig ins System und können dann so nacheinander irgendwie die abarbeiten, weil es in den Verarbeitungsschritten einer Transaktion immer wieder mal Schritte gibt, wo das System, das Datenbanksystem oder irgendein anderes transaktionsorientiert arbeitendes System gar nichts tun kann, sondern warten muss, bis das Programm jetzt irgendwas berechnet hat und dann den nächsten Schritt ausführen will. Und diese Wartezeit kann man natürlich sinnvoll damit verbringen, dass man irgendwelche Aufträge von anderen parallel laufenden oder gleichzeitig laufenden Transaktionsprogrammen ausführt. Aber mit einem seriellen Schedule wollen wir eben die strikt sequentielle Abarbeitung bezeichnen. Das heißt, der Schedule sieht dann so aus, dass eine Transaktion nach der anderen in irgendeiner Permutation dieser n Transaktionen ausgeführt wird. Ja, und unser Korrektheitskriterium für die tatsächlich concurrent oder gar parallele Ausführung wird dann eben sein, diese Serialisierbarkeit, wie es hier genannt ist und im Folgenden auch immer, nämlich eine überlappt parallele Ausführung ist dann korrekt, wenn sie dasselbe Ergebnis liefert wie eine mögliche serielle Ausführungsreihenfolge. Ja, gerade vorher habe ich gesagt, die serielle, da machen wir keine Fehler, weil wir ja nichts parallel oder gleichzeitig ausführen. Wenn wir doch etwas parallel ausführen, dann soll das Ergebnis, das beobachtbare Ergebnis, aber so sein, als hätten wir gar nicht parallelisiert, sondern alles sequenziell ausgeführt. Muss man gleich dazu sagen, steht wahrscheinlich hier auch irgendwo, und es steht auf irgendeiner der nächsten Folien. Also zunächst mal, ein Schedule ist korrekt, wenn er das gleiche Ergebnis liefert, wenn er also äquivalent ist wie eine serielle Ausführung. Und ein solcher, in diesem Sinne korrekter Schedule, heißt dann eben serialisierbarer Schedule. Es gibt in der Literatur, je nachdem welches Lehrbuch Sie benutzen, mehrere Begriffe von Serialisierbarkeit. Wir machen hier auch ab und zu mal eine Vertiefungsvorlesung über transaktionsorientierte Verarbeitung. Da werden mehrere unterschiedliche, tatsächlich echt unterschiedliche Begriffe von Serialisierbarkeit diskutiert. Die unterscheiden sich darin, dass dieser Äquivalenzbegriff unterschiedlich verstanden werden kann. Was genau heißt es eigentlich? Eine parallele Ausführung ist äquivalent, liefert das gleiche Ergebnis wie eine parallele Ausführung. Dieses das gleiche Ergebnis liefern kann man teilweise sehr unterschiedlich interpretieren. Und jeder dieser Äquivalenzbegriffe führt dann sozusagen automatisch qua dieser generischen Definition, wenn Sie so wollen, auf einen unterschiedlichen Serialisierbarkeitsbegriff. Wir werden, steht auch auf einer der folgenden Folien hier, im Wesentlichen uns auf die sogenannte Konfliktserialisierbarkeit oder Konfliktäquivalenz beziehen. Okay, so. Und das sind jetzt die zwei Dinge, die ich eben schon angesprochen habe. Das eine ist eher die formale Betrachtung, die sich auch sehr gut für Übungs- und Klausuraufgaben eignet, nämlich diese Aufgabenstellung gegeben eine Menge von Transaktionen, gegeben ein oder mehrere Schedules dieser Transaktionen, also irgendwie überlappt oder auch nicht parallele Ausführungen. Frage, ist diese Ausführungsreihenfolge korrekt, in diesem Sinne Serialisierbarkeit? Und die zweite Aufgabenstellung ist die in der Praxis relevante, nämlich wir wollen ein System implementieren mit einem Protokoll, also einem Algorithmus der Verarbeitung von vielen Transaktionen, die mehr oder weniger gleichzeitig ins System kommen. Und dieses Protokoll oder dieser Algorithmus soll sicherstellen, dass garantiert serialisierbare Schedules entstehen und keine anderen. Da kann ich also nicht sagen, naja, ich lasse es mal ausführen und wenn es nicht serialisierbar war, habe ich halt Pech gehabt. Ja, kommt so eine rote Lampe irgendwie, ups, da hatten wir ein Problem. Nein, diese Probleme wollen wir gerade vermeiden. Und wir schauen uns jetzt in der Folge, in dieser Reihenfolge auch die beiden Teilbereiche an. Okay, eben sagte ich schon, der Äquivalenzbegriff, den wir verwenden, heißt dann im engeren Konfliktserialisierbarkeit. Dazu brauchen wir zunächst mal eine Definition, was ist überhaupt ein Konflikt? Und ein Konflikt ist dann ein Konflikt nicht etwa zwischen Transaktionen, sondern zwischen einzelnen Zugriffsoperationen von Transaktionen. Von, kann man gleich dazu sagen, von verschiedenen Transaktionen. Das heißt, zwei Zugriffsoperationen, also zwei Ausführungsschritte derselben Transaktion stehen nie zueinander im Konflikt. Deswegen, weil wir ja auch innerhalb der Schritte einer Transaktion eine streng vorgegebene reihensequentielle Abarbeitungsfolge uns vorstellen. Das heißt, ob wir zwei solche Schritte parallel ausführen können oder in irgendeiner Reihenfolge überlappt, die Frage stellt sich überhaupt nie in diesem Transaktionsmodell, weil wir davon ausgehen, eine Transaktion ist ein strikt sequenzielles Programm. Aber mehrere Transaktionen sollen irgendwie überlappt ausgeführt werden und dann stellt sich genau diese Frage. Wenn wir also zwei Operationen betrachten, Operation 1 auf irgendeinem Objekt 1, Operation 2 oder Strich auf irgendeinem Objekt E-Strich, dann fragen wir uns, stehen die zueinander in Konflikt oder nicht? Und die Frage beantwortet sich darüber, dass wir sagen, macht es einen Unterschied, ob ich zuerst die eine und dann die andere oder andersrum ausführe? Wenn das einen Unterschied macht, einen beobachtbaren Unterschied, dann sagen wir, die stehen zueinander im Konflikt oder die kommutieren nicht, was genau dasselbe ist. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn es also egal ist, in welcher Reihenfolge ich die ausführe, dann sagen wir, sie stehen nicht zueinander im Konflikt oder eben sie kommutieren. Und das ist eine Frage, die können wir je nach Modell, was wir gerade betrachten, also was sind eigentlich konkret diese Zugriffsoperationen und was sind konkret die Objekte, können wir die aus einer Anwendungssicht beantworten, diese Frage. Macht das einen Unterschied? Beispiel mit diesen Bankkonten. Zwei Transaktionen lesen den Kontostand desselben Kontos. Also zwei Lesezugriffe auf einen Kontostand oder irgendein anderes Objekt. Ist in dem Fall sogar egal. Macht es einen Unterschied, in welcher Reihenfolge die lesen? Nein, es macht keinen Unterschied. Es macht vielleicht einen Unterschied, wie lange der eine oder andere warten muss, aber das ist nicht unser Problem. Sie lesen auf jeden Fall denselben Zustand dieses Objekts. Wenn der eine liest und dann der andere unmittelbar danach oder andersrum, macht keinen Unterschied. Wenn einer liest, einer schreibt, dann macht es natürlich einen Unterschied. Denn liest der eine zuerst, bevor der andere schreibt, dann liest der eine den alten Zustand. Schreibt der andere zuerst und dann liest der eine, dann liest der eine den neuen Zustand, den der andere gerade geschrieben hat. Macht also einen Unterschied. Die Ausführungsreihenfolge, die beiden Operatoren oder Zugriffsschritte kommutieren nicht, stehen also zueinander im Konflikt. Und das schreiben wir auf diesen Folien. Das ist keine Standardnotation, die Sie in jedem Lehrbuch finden, aber ich finde die sehr eingängig. Den schreiben wir halt mit diesem Symbol hier hin. Ich kann die nicht vertauschen. Das heißt für uns, die stehen zueinander im Konflikt. Und daraus ergeben sich jetzt, ich habe es ja eben schon angedeutet, unmittelbar, also welche Operationen, wenn wir jetzt nur rein lesende oder auch schreibende Operationen betrachten und wenn wir die Objekte gar nicht genau anschauen, sondern nur sagen, ist es das gleiche Objekt, auf dem da diese Zugriffsoperation ausgeführt wird oder sind es zwei verschiedene Objekte, dann ist sofort klar, welche Operationen zueinander im Konflikt stehen. Nämlich nur solche, erstens, das sagte ich eben schon mal, die aus zwei verschiedenen Transaktionen stammen. Zweitens nur solche, die das gleiche Objekt betreffen. Und drittens nur Paare von Zugriffsoperationen auf dem gleichen Objekt, wo mindestens einer schreibt. Wenn beide nur lesen, haben wir eben gerade argumentiert, dann macht es keinen Unterschied. Wenn einer liest und der andere schreibt, egal wer von beiden welche Rolle einnimmt, macht es einen Unterschied. Und wenn beide schreiben, macht es natürlich auch einen Unterschied. Ja, wenn erst der eine schreibt und dann der andere, dann haben wir hinterher am Ende den Zustand, den der andere geschrieben hat. Wenn erst der andere und dann der eine schreibt, dann haben wir hinterher den Zustand, den der eine geschrieben hat. Also der nächste Leser, der kommt, liest was Unterschiedliches. Es macht also einen Unterschied. Genau das steht hier, nichts anderes. Ja, an dem konkreten Beispiel, Beispiel, was wir schon gesehen haben. Das ist immer noch die Abstraktion von diesen zwei Überweisungstransaktionen, die hier, der Schedule ist nicht vollständig dargestellt, aber der eine liest den Kontostand und schreibt ihn verändert zurück, der andere liest ihn auch und schreibt ihn verändert zurück. Und wenn der Schedule so aussieht wie hier, dann können wir jetzt in diesem Schedule beispielsweise analysieren und feststellen, naja, die beiden stehen nicht zueinander im Konflikt. Und die beiden hier etwa auch nicht, weil das ja die gleiche Transaktion ist, aber zum Beispiel die beiden Schritte, die stehen zueinander im Konflikt, denn sie stammen von verschiedenen Transaktionen, 1, 2, sie beziehen sich auf das gleiche Objekt, jeweils A, und mindestens einer von beiden schreibt. Und so haben wir, also wenn wir das jetzt vollständig durchführen, zumindest für die hier dargestellten Schritte, dann ergeben sich diese drei Konflikte. Okay. Warum die im Konflikt stehen, haben wir ja gerade gesagt, brauchen wir nicht weiter darauf eingehen. Man kann diese Konflikte oder wann Konflikte auftreten und wann nicht in so einer Matrix oder ja in so einer Matrix darstellen. Ne? Also in Zeilen und Spalten sind jeweils die betrachteten Operatoren. In unserem Fall reden wir jetzt in der Folge immer nur von Lese- und Schreiboperatoren, also gibt es nur diese zwei Zeilen und Spalten. Und nur Lese- und Lesezugriffe von verschiedenen Transaktionen auf demselben Objekt sind kommutativ, stehen also nicht im Konflikt. Alle anderen stehen im Konflikt zueinander, weil sie nicht kommutativ sind. Ja, und ja, das wird, je nachdem, wie man das jetzt konkret ausformuliert, kann das ein Theorem sein, so wie es hier formuliert ist, also ein Satz, den man erstmal beweisen müsste, oder es kann einfach eine logische Folge der Definition sein, so wie ich es eingeführt habe. Quasi ist es eigentlich eine Folge, weil ich gesagt habe, Konflikte sind über Kommutativität definiert, dann ist es kein Satz, sondern das ist Kernbestandteil der Definition, aber egal. So, letzter Input, den wir noch brauchen, bevor wir dann Schedules überprüfen können. Jetzt wissen wir, was Konflikte sind, und aus diesen Konflikten und einem gegebenen Schedule können wir jetzt eine sogenannte Konfliktrelation herleiten. Was ist das? Wir schauen uns den gegebenen Schedule an, wir schauen uns an, welche Konflikte gibt es da, und dann schreiben wir diese Konflikte sozusagen geordnet auf, geordnet nach der zeitlichen Abfolge in dem Schedule. Ja, deswegen verwenden wir da so ein kleiner Symbol und das ist spezifisch für einen bestimmten Schedule, weil unterschiedliche Schedules führen die Schritte ja möglicherweise in anderer Reihenfolge aus, also könnte sich eine andere Konfliktrelation ergeben, obwohl bei denselben Transaktionen dieselben Konfliktpaare vorliegen. Aber die Schritte, die da zueinander im Konflikt stehen, die könnten ja in einer anderen Reihenfolge in einem anderen Schedule auftreten und dann würde sich die Konfliktrelation unterscheiden. Deswegen ist die Menge der Konflikte und die Konfliktrelation eben nicht dasselbe. Ja, die Konflikte sind reihenfolgeunabhängig, die Konfliktrelation ist Reihenfolge innerhalb eines gegebenen Schedules abhängig. Aber ansonsten ist es genau das. So, und jetzt können wir sagen, formale Definition, zwei Schedules, S und S' sind äquivalent, und zwar konfliktäquivalent, genau dann, wenn sie dieselbe Konfliktrelation haben. Was heißt das? Die beziehen sich natürlich auf die gleichen Transaktionen, sonst können sie überhaupt nicht äquivalent sein. Das heißt, sowieso stecken da die gleichen Konfliktpaare drin in den beiden Schedules. Damit sie äquivalent sind, müssen diese jeweiligen Konfliktpaare aber immer in derselben Reihenfolge ausgeführt werden, in beiden Schedules. Das heißt nicht, dass die beiden Schedules genau dieselbe Reihenfolge haben müssen, aber alle Paare von zueinander in Konflikt stehenden Operationen müssen in derselben Reihenfolge in beiden Schedules auftreten. Sie müssen sich das nicht unbedingt auf diese Art merken. Wir kommen gleich auf eine viel intuitivere, mit der man sich das merken kann. Naja, und dementsprechend, das ist jetzt sozusagen, vorher habe ich ja gesagt, das ist eine generische Definition mit dieser Serialisierbarkeit. Wenn wir die jetzt sozusagen mit diesem Äquivalenzbegriff instanzieren, diese generische Definition, dann heißt sie eben, ein Schedule ist konfliktserialisierbar, genau dann, wenn er konfliktäquivalent zu irgendeinem seriellen Schedule ist. Wichtig hier, wie auch schon bei der generischen Definition, da habe ich es vorhin gesucht und nicht gefunden, ist hier dieses SUM. Ja, ein Schedule ist konfliktserialisierbar, wenn er zu irgendeinem seriellen Schedule konfliktäquivalent ist. Es gibt natürlich, wie viele bei N-Transaktionen, N-Fakultät, verschiedene serielle Schedules und die liefern nicht alle, jedenfalls nicht zwingend, das gleiche Ergebnis. Das ist offensichtlich. Ja, stellen Sie sich vor, Sie ersteigern bei eBay oder wollen ersteigern bei eBay irgendein Produkt. Sie sind nicht der Einzige, der darauf bietet, andere bieten auch. Und wenn die Deadline naht und jeder nochmal seine letzten Gebote da einträgt, dann kriegt der den Zuschlag, der als letzter vor Ablauf der Deadline sein Gebot wirklich registriert hat. Ja, der Höchstbietende in diesem Sinne. Ja, und das eBay-System hintendran wird in irgendeiner Reihenfolge diese Bieter, diese Bits da entgegennehmen, also ihre Gebote. Und wenn Sie Glück haben und im entscheidenden Moment die Enter-Taste gedrückt haben oder den Knopf geklickt und die ganzen Übertragungswege führen eben dazu, dass Sie der Letzte waren vor Ablauf der Deadline und dann auch noch der Höchstbietende natürlich, dessen Update-Operation auf dem Datenbestand, wie ist mein aktuelles Gebot für diesen Artikel, registrieren konnte, dann bekommen Sie das Ergebnis. Eine andere sequentielle Ausführungsreihenfolge hätte den Zuschlag jemand anders erteilt. Ja, die Reihenfolge, in der diese Gebote registriert werden in der Datenbank, machen offensichtlich einen Unterschied. Das ist auch nicht unser Problem. Weil jeder davon ausgeht, naja, wenn da viele gleichzeitig kommen, dann werden die halt in irgendeiner Reihenfolge bearbeitet. Und der Erste oder Letzte, je nachdem, um was es da gerade geht, bei den Geboten ist es eher der Letzte, der hat halt den Vorteil. Und das Ergebnis wird unterschiedlich sein. Das ist also nicht unser Problem. Wenn wir es nicht sequenziell abarbeiten, sondern irgendwie parallel, dann muss das Ergebnis aber, damit wir es als korrekt betrachten, das gleiche sein, als hätten wir in irgendeiner seriellen Reihenfolge diese Gebote registriert oder diese Transaktionen ausgeführt im Allgemeinen. Also verschiedene serielle Ausführungsreihenfolgen müssen nicht alle äquivalent sein. Und eine korrekte Parallele muss aber äquivalent zu irgendeiner, mindestens einer seriellen Ausführungsreihenfolge sein. Okay, in der Folge und auch in Büchern sehen Sie manchmal so eine Notation, ein Schedule ist ein Element von irgendeiner Klasse, die dann typischerweise SR mit irgendeinem Präfix heißt. CSR ist also die Klasse der konfliktserialisierbaren Schedules und S-Element CSR heißt nichts anderes, als dass S konfliktserialisierbar ist. Schauen wir uns das an dem Beispiel dieser zwei Transaktionen an. Das könnte jetzt jeweils so eine Überweisungstransaktion sein. Von einem Konto A auf ein Konto B wird irgendein Betrag überwiesen und im Kern besteht diese Transaktion also aus jeweils vier Schritten, nämlich liest den alten Kontostand vom einen Konto, schreib ihn verändert zurück, liest den Kontostand vom anderen Konto und schreib ihn ebenfalls verändert zurück. Und je nachdem, wie der Scheduler funktioniert, werden jetzt diese beiden Transaktionen, die Zeit soll hier von oben nach unten verlaufen, nehmen wir an, nicht echt parallel, sondern nur nebenläufig abgearbeitet. Zum Beispiel in diesem ersten Schedule zwei Schritte der ersten Transaktion, dann zwei der zweiten und so weiter. Der Schedule in der Mitte ist ein echt serieller Schedule. Da wird also erst die Transaktion 1 komplett abgearbeitet und dann die Transaktion 2 komplett abgearbeitet. Und bei dem dritten Schedule, da läuft die Überlappung halt irgendwie anders. Da läuft sozusagen die Transaktion 2 mitten zwischen diesen beiden Zugriffs- und Manipulationsoperationen der Transaktion 1. Was sehen wir sofort? Der Schedule 2 ist ein serieller Schedule, der ist also korrekt. Der ist serialisierbar, weil er ist ja äquivalent zu sich selbst natürlich und er ist ein serieller Schedule, also ist er korrekt. Und was machen wir jetzt, um diese Korrektheit der nicht seriellen Schedules S1 und S3 insbesondere zu überprüfen? Na, wir könnten jetzt hergehen und diese Konfliktrelation aufschreiben. Ja, das ist bei dem Schedule in der Mitte ganz einfach. Ich markiere einfach mal nur die Konfliktpaare, mehr nicht. Da sehen wir Leseschritt hier, Leseschritt da, verschiedene Transaktionen, gleiches Objekt, aber beide lesen nur, ist kein Konflikt. Dieser Lesezugriff und dieser Schreibzugriff, die stehen aber zueinander im Konflikt. Verschiedene Transaktionen, gleiches Objekt, mindestens einer liest, Konflikt. Dieser Schreibzugriff, ups, habe ich hier das falsche Malelement, also die zwei, der Schreibzugriff der ersten und der Lesezugriff der zweiten stehen auch zueinander im Konflikt. Und auch die beiden Schreibzugriffe, ich male es mal so hin, stehen zueinander im Konflikt. Ja, und jetzt noch das Gleiche für das Objekt B, male ich jetzt nicht hin, sonst wird es völlig unübersichtlich. Also es gibt insgesamt 6 Konflikte in diesem seriellen Schedule. 6 Konfliktpaare. Da es ein serieller Schedule ist und wir sehen ja, dass immer die im Konflikt stehende Operation der Transaktion 1 vor der mit ihr in Konflikt stehenden Operation der Transaktion 2 kommt in diesem zeitlichen Ablauf, in diesem Schedule. Also für dieses erste Konfliktpaar, lese A durch die Transaktion 1, schreibe A durch die Transaktion 2, ist der Schritt der Transaktion 1 vor dem der Transaktion 2 und das gleiche gilt für die anderen 5 Konfliktpaare. Also wird diese Konfliktrelation des Schedules S2 so aussehen, wie muss ich die jetzt hinschreiben? Für den Schedule S2 besteht die Konfliktrelation immer, wenn ich die jetzt so als Relation hinschreibe, T1 vor T2, oder ich kann es auch einfach so hinschreiben, T1 vor T2. Es gibt 6 Konfliktpaare, und jedes Konfliktpaar kommt in dieser Reihenfolge T1 vor T2, also kann ich das auch gleich so hinschreiben. Ja, T1 kommt vor T2, intuitiv, ja, genau das ist ja der Schedule S2. Wie sieht es jetzt hier aus in diesem Schedule S1? Da haben wir das jetzt sozusagen getrennt. Der rote Teil, den ich hier eingemalt habe vorher, waren die ganzen Konflikte zwischen den Zugriffen auf A Und dann kommen hier unten die auf B, die habe ich aber hier schon nicht hingemalt. Jetzt könnte ich dasselbe Bild hier nochmal hinmalen und die Situation wäre genau die gleiche. Wir haben natürlich dieselben 6 Konfliktpaare, sowieso, egal in welcher Reihenfolge. Die Reihenfolge ist hier aber auch immer so, dass das in Konflikt stehende, der in Konflikt stehende Schritt der ersten vor dem der zweiten Transaktion stattfindet. Also ist die Konfliktrelation für den Schedule S1 genau die gleiche. Also ich schreibe hier nochmal S2 drunter. Und hier drüben ist es genauso. T1 kommt immer vor T2, auch in diesem Schedule S1. Wie sieht es bei dem dritten Schedule aus? Naja, da haben wir immer noch diese Zweiteilung. In der ersten Hälfte stehen die ganzen Zugriffe auf das Objekt A und da kommt immer der Zugriff der Transaktion 1 vor dem der Transaktion 2. Aber hier unten in der unteren Hälfte ist es gerade umgekehrt. Da sind die anderen drei Konfliktpaare. Da kommt aber immer T2 vor T1. Das heißt, die Konfliktrelation für diesen Schedule S3 sieht so aus, dass einerseits das so aussieht, da gibt es die ersten drei Konflikte, die legen diese Reihenfolge nahe. Und dann gibt es aber die anderen drei Konflikte, die legen im gleichen Schedule diese Reihenfolge nahe. Okay, da sehen wir zunächst mal einfach nur, wir haben hier zwei verschiedene Schedules. Einer davon ist seriell, einer ist nicht seriell. Die haben, so wie wir es eben uns hergeleitet haben, dieselbe Konfliktrelation, die sind also konfliktäquivalent. Einer davon ist seriell, gebongt, der andere ist nicht seriell, der ist aber serialisierbar damit, ja, weil er dieselbe Konfliktrelation hat wie ein serieller Schedule. Der andere, Schedule S3, hat nicht die gleiche Konfliktrelation wie dieser serielle Schedule. Ja gut, das ist aber auch nur einer von mehreren möglichen seriellen Schedules. Bei zwei Transaktionen gibt es aber nur zwei serielle Ausführungsreihenfolgen. Würden wir jetzt T2 komplett vor T1 ausführen, dann hätte dieser vierte Schedule natürlich die Konfliktrelation T2 vor T1 und zwar immer für alle Konfliktpaare, weil ja 2 komplett vor 1 ausgeführt wird. Also hat dieser Schedule S3 eine Konfliktrelation, die weder äquivalent zu der Konfliktrelation dieses seriellen Schedules noch des einzigen anderen seriellen Schedules ist. Folglich ist dieser zweite Schedule, dieser Schedule S3 nicht serialisierbar, weil er eine Konfliktrelation hat, die nicht äquivalent zu irgendeinem, zu der Konfliktrelation irgendeines seriellen Schedules ist. Es gibt ja nur diese zwei möglichen. Okay, hier ist es auch nochmal sehr sauberer aufgeschrieben, ist aber nichts Neues. Und der andere ist eben nicht serialisierbar, S3, weil der andere mögliche serielle Schedule eben diese Konfliktrelation hat und dann passt es auch nicht. Okay, jetzt wissen wir im Grunde, wie es geht. Also wenn die Aufgabenstellung lautet, gegeben eine Menge von Transaktionen, gegeben ein überlappt parallel, also nebenläufig ausgeführter Schedule, Frage ist dieser Schedule serialisierbar, dann müssen wir einfach nur die Konfliktpaare bestimmen, die jeweilige Reihenfolge betrachten, alle möglichen seriellen Schedules betrachten, deren Konfliktrelationen aufschreiben, aber die ist ja sowieso klar, und dann prüfen, ob unter diesen seriellen, unter den Konfliktrelationen der seriellen Schedules irgendeiner ist, der gleiche ist wie der des betrachteten Schedules. Dann sind die beiden äquivalent und damit ist der betrachtete Schedule serialisierbar. Das ist nicht besonders praktikabel. In dem Sinne, naja, bei N Schedules gibt es N Fakultät serielle Ausführungsreihenfolgen, das wächst sehr schnell, das wissen wir alle. Ja, die Fakultätsfunktion, bei 2 ist das noch unkritisch und bei 3, 4, 5 geht es auch noch, aber dann wird es sehr schnell sehr groß, die Anzahl der zu betrachtenden seriellen Schedules. Das ist also keine wirkliche Lösung. Das wäre sozusagen die Lösung, die hier in diesem zweiten Spiegelpunkt angesprochen ist. Ja, konstruiere die Konfliktrelation für alle N-Fakultät möglichen seriellen Schedules. Wenn da eine da drunter ist, die gleich ist, dann ist der Schedule serialisierbar. Die andere Möglichkeit, Auch das gibt es sozusagen als Vorschlag, wie man das algorithmisch machen kann. Wir betrachten den gegebenen Schedule und betrachten immer benachbarte Schritte in diesem Schedule, die zu verschiedenen Transaktionen gehören, und überlegen mal, was passiert, wenn ich die beiden vertausche. Darf ich die vertauschen? Stehen die also zueinander im Konflikt oder darf ich es nicht? Wenn ja, probiere ich das mal. Ja, und dann mache ich das so lange, also das ist der einzelne Schritt in diesem Algorithmus, vertausche benachbarte Schritte, die kommutieren. Von verschiedenen Transaktionen, die kommutieren. Und das mache sozusagen Trial and Error, so lange, bis du hoffentlich entweder alle Möglichkeiten für die Vertauschung ausprobiert hast und nicht zum Ziel gekommen bist, oder bis du so viele Vertauschungen vorgenommen hast, dass aus dem ursprünglich nebenläufigen Schedule ein serieller entstanden ist. Dann ist er auch korrekt, weil ich habe ja nur korrekte Elementarschritte durchgeführt, nämlich kommutative Operatoren tatsächlich vertauscht. Ja, und wenn es mir auf diese Art gelingt, einen seriellen Schedule zu konstruieren, dann bin ich auch am Ziel. Dann habe ich auch gezeigt, dass der gegebene Schedule serialisierbar ist, weil er ja äquivalent ist. Denn das Vertauschen von kommutativen Schritten, das erhält ja die Äquivalenz. Das ist aber extrem wenig zielgerichtet. Das muss ich ausprobieren. Ja? Immer benachbarte Operatoren zu vertauschen, haben wir dasselbe kombinatorische Explosionsproblem. Ja, also das sind zwar, sagen wir mal, prinzipiell denkbare Vorgehensweisen, aber in der Praxis, und selbst wenn es nur die Übungsaufgabenpraxis für Sie ist, ist das nichts, was man wirklich machen kann mit realistischer Größenordnung. Was kann man machen? Naja, wenn wir so eine Konfliktrelation gegeben haben, dann besteht die ja aus jeweils geordneten Paaren von im Konflikt stehenden Schritten. Und diese geordneten Paare, die können wir ja alle mal aufmalen. Mit anderen Worten, wir konstruieren zu der gegebenen Konfliktrelation einen Graphen in naheliegender Art und Weise. Der Graph besteht wie jeder Graph aus Knoten und Kanten. Die Knoten sind die Transaktionen und die Kanten sind Konflikte zwischen Schritten dieser Transaktionen. Wir sehen das gleich am Beispiel. Und was uns dieser Graph dann hilft, ist, dass dieser Satz uns nämlich sagt, ein gegebener Schedule ist genau dann konfliktserialisierbar, wenn sein so konstruierter Präzedenzgraph oder Konfliktgraph, unterschiedliche Begrifflichkeiten, wenn der azyklisch ist. Genau dann, also jeder serialisierbare Schedule hat einen azyklischen Graphen und jeder zyklische Graph repräsentiert einen nicht serialisierbaren Schedule. Okay, wenn wir das an dem Beispiel von eben machen, dann ergeben sich für den ersten Schedule, den ich eben schon so hingemalt hatte, nicht mit Konfliktpaaren, die so angeordnet sind, sondern schon mit Transaktionen, dann ergibt sich natürlich dieser Graph. Na, also wenn ich so eine Konfliktrelation habe, dann gibt es also nur Paare, beliebig viele könnten das sein. In unserem Beispiel waren es 6, 2 mal 3 Konfliktpaare, bei denen immer die im Konflikt stehende Operation von T1 vor der von T2 kam. Also gibt es nur diese eine Kante in die eine Richtung. Und wenn Sie wollen, so machen wir das auch manchmal in den Aufgaben, dann können wir jetzt an diese Kante, so wie eben in der Definition auf der Folie vorher, diese 6 Konfliktpaare auch wirklich dranschreiben als Kantenannotation. Ist aber sozusagen für den Algorithmus nicht wirklich wichtig. Und der Schedule S3, den wir eben schon so hingemalt haben, da gab es eben 3 Konfliktpaare, bei denen jeweils die Operation von 1 vor 2 kam und 3, bei denen es andersrum war. Da gibt es also diesen Graphen. Ja, dieser Graph ist zyklisch, sehen wir sofort. Also ist dieser Schedule nicht serialisierbar, während dieser Graph azyklisch ist, also ist der Schedule serialisierbar. Haben wir also das verifiziert, was wir ohnehin schon wussten. Okay, jetzt machen wir das mal an einem immer noch klitzekleinen Spielbeispielen, so wie immer, an den ganzen Aufgaben, aber wir machen es mal an einem kleines bisschen größeren Beispiel. Also, wir betrachten drei Transaktionen, T1 bis 3, mit den hier dargestellten Operationen, die wir schon bereits in einem bestimmten Schedule angeordnet haben. Also die Vorstellung ist, diese drei Transaktionen werden jetzt genau in dieser Reihenfolge ihrer Schritte abgearbeitet durch das System. Und wir fragen uns, ist das eine korrekte Abarbeitungsreihenfolge? Wie machen wir diese Überprüfung? Naja, wir konstruieren diesen Graph und schauen dann scharf hin, ob der azyklisch ist oder nicht. So, jetzt konstruieren wir diesen Graphen. Dazu müssen wir alle Konfliktpaare betrachten. Das machen wir am besten systematisch. Mit zwei Fingern auf dem Blatt Papier geht das ganz einfach. Wir legen den linken Finger auf den ersten Schritt und lassen den rechten Finger hier den Rest der Liste entlang laufen. Ja, und dann können wir zu jedem Zeitpunkt zwei Operationen betrachten, zum Beispiel R1V und R2V, und stellen uns jetzt die Frage, stehen die beiden zueinander im Konflikt? Das ist immer dieselbe Frage. Sind es zwei verschiedene Transaktionen? Ja, sind es, 1 und 2. Ist es das gleiche Objekt? Ist es, nämlich V. Ist einer von beiden schreibend? Nein, sind zwei Leseoperationen, stehen also nicht zueinander im Konflikt. Dann lassen wir den rechten Finger weiterlaufen. Dann liegt er hier, schauen uns an, stehen die zueinander im Konflikt? Ist zwar das gleiche Objekt und einer davon ist schreibend, aber es ist beides dieselbe Transaktion, also kein Konflikt. Läuft der rechte Finger weiter? R3V, immer noch das gleiche Objekt, verschiedene Transaktionen, aber wieder beide lesend, kein Konflikt, läuft der Finger weiter. W2U, jetzt haben wir eine andere Transaktion, einer schreibt, aber es ist ein anderes Objekt, auch kein Konflikt. Dann wandert der rechte Finger schließlich hierhin, dann haben wir R1V und W3V und hurra, jetzt haben wir endlich den ersten Konflikt gefunden. Hurra, naja, eigentlich sind wir froh, wenn wir keine Konflikte finden, weil dann ist alles in Ordnung. Aber egal, jetzt haben wir also Zugriffe von zwei verschiedenen Transaktionen, 1 und 3 nämlich, auf das gleiche Objekt und einer von beiden ist schreibend. Und R1, der Zugriff kam vor dem W3-Zugriff. Also zeichnen wir jetzt diese Kante vom Knoten für die Transaktion 1 zum Knoten für die Transaktion 3. Ja, weil wir ein Konfliktpaar, das hier rot markierte, gefunden haben, bei dem die Operation der Transaktion 1 vor der Transaktion 3 kam. Also wir hätten auch von Anfang an alle drei Knoten hinmalen können, aber wir malen die jetzt schrittweise hin, so wie die Konflikte entstehen. So, jetzt sind wir mit der Betrachtung dieser Operation und aller anderen Schritte fertig. Jetzt lassen wir unseren rechten Finger wieder nach vorne wandern, vorher aber legen wir den linken 1 weiter auf R2V und jetzt betrachten wir wieder alle verbliebenen Kombinationen. Da sehen wir sofort den nächsten Konflikt bei R2V, W1V. Jetzt brauchen wir auch noch einen Knoten für die Transaktion 2 und zeichnen eine Kante von der Transaktion 2 zur Transaktion 1. Das sehen wir hier. Jetzt haben wir den Knoten für die Transaktion 2 mit ins Bild genommen und zeichnen diese Kante wegen dieses Konflikts. Es gibt ein solches Konfliktpaar, und zwar 2 vor 1, also diese Richtung der Kante. Naja, jetzt machen wir das Spiel weiter. Jetzt bleibt der linke Finger hier liegen, der rechte wandert weiter. Das ist kein Konflikt, weil beide lesen. Das ist kein Konflikt, weil anderes Datenelement. Hier haben wir wieder einen Konflikt, R2V vor W3V. Ist hier auch rot markiert, also zeichnen wir eine weitere Kante vom Knoten für die Transaktion 2 zum Knoten für die Transaktion 3, sehen wir hier unten. So, jetzt sind wir wieder fertig, der linke Finger wandert weiter auf diesen Knoten, der rechte fängt hier an und wir finden sofort den nächsten Konflikt, W1V vor R3V, gleiches Objekt, verschiedene Transaktionen, eine schreibt. Also Kante von der Transaktion 1 zur Transaktion 3. Die Kante gibt es schon, ist also keine neue Kante. Wir müssen da nicht mehrere Kanten hinmalen. Am Ende interessiert uns ja nur, ob es da Zyklen gibt. Wir könnten jetzt die zweite Anschrift sozusagen an diese Kante hinschreiben. Ich habe es hier neben separat hingemalt. Gut, dann wandert der rechte Finger wieder weiter. Hier ist kein Konflikt, weil anderes Objekt. Hier ist auch ein Konflikt, W1V, W3V, aber die Kante von 1 nach 3 gibt es schon. Das ist also dann die dritte Anschrift, wenn Sie so wollen, an derselben Kante. und unser linker Finger wandert wieder weiter, liegt jetzt hier bei R3V. Und da müssen wir nur noch diese zwei Kombinationen betrachten. Das ist kein Konflikt, weil es ein anderes Objekt ist. Und das ist auch kein Konflikt, weil es die gleiche Transaktion ist. Also sind wir mit unserem linken Finger auf diesem Schritt auch fertig. Der linke Finger wandert weiter hierhin. Da gibt es nur noch ein Paar zu betrachten. Verschiedene Transaktionen, beide schreiben aber verschiedene Objekte. Kein Konflikt, fertig. Ende dieses Algorithmus, wir konstruieren diesen Präzedenzgraphen. Jetzt schauen wir diesen Graphen an. Der enthält keinen gerichteten, wohlgemerkt, Zyklus. Also ist dieser Schedule serialisierbar. Ja, es gibt keinen geschlossenen, gerichteten Zyklus in diesem Graphen. Also ist der gegebene Schedule serialisierbar. Und wir können diesem Graphen sogar die äquivalente serielle Reihenfolge oder im Allgemeinen mehrere mögliche serielle Reihenfolgen entnehmen. Wie geht das? Es stand vorher schon mal auf der Folie drauf. Wir müssen diesen Graphen einfach nur topologisch sortieren. Wer weiß nicht, wie das geht? Wie sortiert man einen gerichteten Graphen topologisch? Topologisch heißt, die Sortierung orientiert sich an der Struktur dieses Graphen, an der Topologie des Graphen. Und wie sortieren wir den? Naja, wir nehmen als erstes irgendeinen Knoten, der keine eingehende Kante hat. Wenn der Graph keinen Zyklus enthält, dann gilt ganz allgemein, es muss mindestens einen Knoten geben, der keine eingehende Kante hat. Nur dann, wenn der Graph Zyklen enthält, kann es sein, muss nicht, aber kann es sein, dass es gar keinen Knoten gibt, der keine eingehende Kante hat. Wenn der Graph azyklisch ist, gibt es immer mindestens einen solchen Knoten. Habe ich eben Kante? Egal. In unserem Beispiel, dieser Knoten hat eine eingehende Kante, nämlich die hier. Dieser Knoten hat auch eine eingehende Kante, sogar zwei, nämlich diese beiden. Dieser Knoten hat keine eingehende Kante, also nehmen wir den zuerst. Ja, ich entwickle es hier nochmal der Reihe nach. Also kommt in jeder möglichen topologischen Sortierreihenfolge zuerst der Knoten T2. Im Allgemeinen ist diese topologische Sortierung nicht eindeutig. Na, da kann es mehrere Reihenfolgen geben. Also der Schritt ist immer, finde einen Knoten, irgendeinen, der keine eingehende Kante hat und schreib ihn hin in diese Reihenfolge. Danach entferne diesen Knoten und alle Kanten, die von ihm ausgehen, aus dem Graphen. Ja, und dann betrachte den Restgraphen und verfahre mit dem genauso. Also haben wir jetzt nur noch diese beiden Knoten und diese eine Kante. Natürlich, wenn wir aus einem azyklischen Graphen Knoten und Kanten entfernen, dann bleibt er immer noch azyklisch. Das heißt, es gibt wieder mindestens einen Knoten, der keine eingehende Kante hat. In unserem Beispiel genau einen, nämlich T1. Also nehmen wir als nächstes T1. T2 kam also in dieser topologischen Sortierung vor. T1, wir streichen den Knoten, wir streichen die Kante und betrachten den Restgraphen. Der besteht jetzt nur noch aus einem Knoten, ist damit natürlich azyklisch. Das ist der einzige Knoten, der keine eingehende Kante hat. Also nehmen wir den, streichen den Knoten und alle ausgehenden Kanten, solche gibt es gar nicht mehr, und haben als Ergebnis eine topologische, in dem Fall die einzige topologische Sortierreihenfolge dieses azyklischen Graphen gefunden. Also das ist topologische Sortierung eines gerichteten Graphen. Ganz allgemeines Konzept, hat mit Serialisierbarkeit nur dadurch was zu tun, dass es hier Anwendung findet. Ist, ja, wenn er doch zyklisch ist, dann funktioniert das nicht. Ja, wir sehen gleich ein zweites Beispiel, dann können wir uns davon überzeugen. Also zyklische Graphen kann man nicht topologisch sortieren. Ja, weil spätestens in irgendeinem Schritt, nachdem wir irgendwelche Knoten und Kanten entfernt haben, wir auf die Situation laufen, wo es keinen Knoten gibt, aber der Graph ist noch nicht leer, der keine eingehende Kante hat, und dann bleibt dieser Algorithmus sozusagen stehen für die topologische Sortierung. Sehen wir aber gleich auch an einem Beispiel. Okay, also wir können über die Konstruktion dieses Präzedenzgraphen und den Zyklustest nicht nur feststellen, ob ein gegebener Schedule äquivalent zu irgendeinem seriellen, also serialisierbar ist, sondern auch zu welchem oder welchen seriellen Ausführungsreihenfolgen dieser gegebene Schedule äquivalent ist. Es muss mindestens einer sein, so wie in unserem Beispiel. Es gab eine topologische Sortierreihenfolge, im Allgemeinen kann es mehrere geben und dann sind die alle äquivalent. Okay, zweites Beispiel, wir machen genau dasselbe. Der Schedule ist ziemlich ähnlich, jetzt beziehen sich aber alle Schritte der Einfachheit halber auf das gleiche Objekt. Also die Frage müssen wir uns gar nicht mehr stellen, ob das überhaupt potenzielle Konfliktpaare sind, weil sie sich alle aufs gleiche Objekt beziehen. Wir haben immer noch drei Transaktionen und jetzt machen wir das nicht in der gleichen Ausführlichkeit. Hier finden wir, wenn wir genau dieselbe Reihenfolge des Vorgehens wählen, dann finden wir hier ein erstes Konfliktpaar zwischen den Transaktionen 1 und 2, Kante von 1 nach 2. Hier finden wir ein zweites, ja, Kante von 2 nach 1. Und jetzt könnten wir eigentlich schon aufhören, ja, weil wir haben, der Graph ist zwar noch nicht vollständig, aber er enthält bereits einen Zyklus. Egal wie viele Konfliktpaare wir noch finden, der Graph wird nie mehr azyklisch werden, ja, weil er enthält ja schon diesen Zyklus. Und bei der Konstruktion, da gab es ja nur Schritte, Knoten und Kanten hinzuzufügen und nichts zu entfernen. Also bleibt dieser Zyklus ein für alle Mal da, selbst wenn wir den Schedule noch nicht zu Ende betrachtet haben. Wenn also unsere oder Ihre Aufgabenstellung lautet, beantworten Sie nur die Frage, ist dieser Schedule serialisierbar, ja oder nein, dann können Sie jetzt aufhören. Aber wie wir so sind, oft verlangen wir nicht nur die Antwort auf diese Ja-Nein-Frage, sondern wir sagen, Sie sollen den vollständigen Präzedenzgraphen zeichnen, egal wann ein Zyklus vielleicht gefunden wird. Also würden wir jetzt hier noch weitermachen. Und in der Tat gibt es noch weitere Kanten, hier beispielsweise von 2 nach 3 oder hier von 3 nach 1 oder hier nochmal von 1 nach 3. Also haben wir am Ende diesen Graphen, jetzt sind wir, glaube ich, ja, jetzt sind wir fertig, sehen wir ja daran, dass wir hier das letzte Paar betrachtet haben. Und dieser Graph enthält tatsächlich drei Zyklen. Ja, hier einen kleinen Zyklus zwischen 1 und 2, hier einen kleinen Zyklus zwischen 1 und 3. Und wenn wir in dieser Richtung diese Kante verfolgen und dann diese, dann sehen wir, dass es auch noch einen Zyklus zwischen allen drei gibt. Also, dieser Graph ist zyklisch, enthält mindestens einen Zyklus, also war der gegebene Schedule nicht serialisierbar, Ende Gelände. Ja, die Frage, jetzt topologisch zu sortieren, stellt sich nicht wirklich. Hatte ich ja gesagt, zyklische Graphen kann man nicht topologisch sortieren. Wenn wir es mal versuchen, ja, wegen Ihrer Frage, dann würden wir sagen, okay, das ist der gegebene Graph, jetzt soll ich den topologisch sortieren, also suche ich einen Knoten, der keine eingehende Kante hat. Dieser Knoten hat 1, 2 eingehende Kanten, der kommt also nicht in Frage als erster. Dieser hier hat auch eine eingehende Kante, der kommt auch nicht in Frage als erster in der gesuchten topologischen Sortierreihenfolge. Dieser Knoten hat auch 2 eingehende Kanten, der kommt auch nicht in Frage. Also keiner der hier nur 3 Knoten kann der erste sein in einer potenziellen topologischen Sortierreihenfolge. Mit anderen Worten, es gibt keine. Das ist kein Zufall, sondern das ist immer so. Also es ist nicht immer so, dass man gar nicht anfangen kann mit der Sortierreihenfolge. Es könnte ja irgendwo noch einen Knoten T4 geben, der keine eingehende Kante hat und nur beispielsweise auf T2 zeigt. Dann könnte ich also anfangen mit der topologischen Sortierung. Ich nehme zuerst T4, entferne dann T4 und diese Kante, aber dann bleibe ich stecken. Also es ist immer so, dass ein zyklischer Graph nicht topologisch sortiert werden kann. Gut, also so funktioniert es. Gegeben der Schedule, analysieren, Graph zeichnen, Zyklus überprüfen. Wenn kein Zyklus drin ist, dann kann ich ihn auch noch topologisch sortieren und dann kriege ich sogar eine oder mehrere äquivalente serielle Reihenfolgerollen heraus. Okay, das ist sozusagen die erste Art der Aufgabenstellung. Gegeben eine feste Menge von Transaktionen, gegeben ein fertiger, fester Schedule, also Ausführungsreihenfolge der verschiedenen Schritte dieser gegebenen Transaktionen, Frage, ist das korrekt oder nicht? Ja, und dann kommt halt häufig raus, ist nicht korrekt, weil nicht serialisierbar. Hätte ich also besser gar nicht so ausführen sollen, ich als System. Ja, aber in diese Lage will ich mich als System natürlich nicht bringen. Diese Transaktionen werden mir ja auch nicht irgendwie en bloc präsentiert und dann eine Ausführungsreihenfolge vorgeschlagen und ich prüfe dann nur noch, kann ich das so machen, ja oder nein, sondern ich laufe und laufe und laufe und warte auf Anforderungen, die reinkommen und muss dann bei jeder Anforderung, die reinkommt, entscheiden, kann ich die jetzt zum jetzigen Zeitpunkt ausführen oder besser nicht. Weil wenn ich diese eine Anforderung, also diesen einen Schritt der einen von vielen gerade aktiven Transaktionen jetzt zu diesem Zeitpunkt schedule, also jetzt ausführe, in diesen dynamisch wachsenden Schedule einfüge, dann habe ich ein Problem. Dann entsteht ein nicht serialisierbarer Schedule. Das heißt, die Vorstellung ist ja da, hier sitzt so ein Scheduler, der kriegt dynamisch von vielen, vielen Transaktionen eins nach dem anderen. Die Transaktionen sind ja alle strikt seriell oder sequenziell. Das heißt, die geben immer nur einen Auftrag zu einer Zeit an das System. Und dann wird er entweder ausgeführt oder nicht. Wenn nicht, dann muss diese Transaktion einfach warten, bis dieser Schritt ausgeführt ist. Und wenn er dann ausgeführt ist, frühestens dann kann der nächste Schritt dieser Transaktion kommen. Das heißt, der Scheduler sieht zu keinem Zeitpunkt eine vollständige Transaktion oder erst dann, wenn sie fertig ist, weil der Scheduler immer nur einen Aufruf von einem Transaktionsprogramm bekommt. Irgendwie, ich sitze da am Terminal und tippe ein SQL-Statement, drücke Return und dann wird ein oder mehrere solche Zugriffsoperationen generiert. Und das System kann die jetzt ausführen oder sagen, oh, kann ich jetzt nicht, du musst warten. Warten, bis irgendeine andere Transaktion beispielsweise fertig ist oder irgend sowas. Ja, das sind die Entscheidungen, die ein Scheduler treffen kann, wenn so eine Transaktion reinkommt, beziehungsweise ein Schritt einer Transaktion. Führe ich den jetzt aus? Lasse ich den jetzt warten, den Schritt? Oder kann der warten, solange er will? Das wird nie mehr zum Erfolg kommen. Dann habe ich nur noch eine Option, diese Transaktion oder irgendeine andere vielleicht abzubrechen. Ja, weil die andere Komponente der Transaktionsverwaltung, über die wir nach der Concurrency Control sprechen, die Recovery-Komponente, das war dieses Alles-oder-Nichts-Prinzip bei den Transaktionen, die atomare Ausführung, die erlaubt es dem System ja auch zu sagen, ich führe diese Transaktion gar nicht aus, sondern alles, was die bislang gemacht hat, das mache ich quasi ungeschehen. Und dann sieht es für alle anderen und für mich selber hinterher so aus, als sei diese Transaktion nie gestartet worden. Ja, das sind die Optionen, die ich habe als Scheduler. Lasse ich die Operation direkt laufen, lasse ich sie warten, breche ich irgendeine Transaktion ab. Mehr kann ich nicht tun. Ja, die Frage stellt sich nie, gegeben alle Schritte aller Transaktionen in irgendeiner Reihenfolge, Frage, ist die okay gewesen, die Reihenfolge oder nicht? Sondern ich muss proaktiv dafür sorgen, dass die Reihenfolge, die ich generiere, die eine, die ich wirklich generiere, dass die garantiert serialisierbar ist. Okay, und dafür gibt es wiederum zwei Ansätze in der Literatur. Es gibt viele, viele Algorithmen, also Protokolle, sagt man in diesem Zusammenhang auch, wie man das sicherstellen kann. Die lassen sich in zwei große Klassen einteilen, die sogenannten pessimistischen und die sogenannten optimistischen. Das kommt daher, dass die pessimistischen Verfahren oder Algorithmen sagen, jetzt formuliere ich das mal so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, da kommen ganz viele Transaktionen auf mich zu, die wollen alle gleichzeitig laufen und ich weiß, so wie Sie das auch wissen aus der Einführung, da kann es alle möglichen Probleme geben, Lost Updates, Non-Repeatable Read und bla bla bla. Nicht serialisierbare Schedules, das ist ja ganz fürchterlich. Ich muss dafür sorgen, im Extremfall, ich lasse die alle warten bis auf einen und mache sie einen nach dem anderen, aber das ist eben garantiert korrekt, aber eben auch sehr ineffizient. Hoffentlich gibt es auch andere Verfahren, aber ich muss dafür sorgen, dass auf jeden Fall serialisierbare Schedules entstehen. Das ist der pessimistische Ansatz. Das sagt jetzt noch nichts darüber, wie der wirklich funktioniert, aber so kommt diese Begrifflichkeit zustande. Die optimistischen Ansätze, die sagen, ja, immer Optimist bleiben. Ja, es gibt diese Probleme, aber die treten ja eher selten auf. Ja, also wenn wir an diese Banküberweisungen denken, da muss ja in den wenigen Millisekunden, die so eine Überweisungstransaktion aktiv ist, lese einen Kontostand, lese einen zweiten, führe diesen Transfer durch und fertig ist der Lack. Ja, da muss ja in diesem ganz kurzen Zeitfenster muss ja mindestens eine andere Transaktion laufen, die auf einer dieser beiden, dieser selben beiden Konten auch Zugriffe durchführt. Ja, das ist zwar nicht ausgeschlossen, aber sehr unwahrscheinlich, weil ich verwalte ja Hunderttausende von Konten bei der Deutschen Bank und da kommen zwar 1000 Transaktionen pro Sekunde rein, aber die betreffen ja alle möglichen, im Allgemeinen wahrscheinlich verschiedenen Konten. Und dass tatsächlich in dieser kurzen Zeitspanne zwei Transaktionen aufs selbe Konto zugreifen wollen, das ist ja doch eher unwahrscheinlich. Kommt also in der Praxis, wenn ich diese Schedules laufen lasse, selten vor. Das ist der Optimist. Wie geht der vor? Der geht im Prinzip so vor, dass er sagt, ich lasse einfach alles laufen, so wie es reinkommt. Ja, das ist aber zu wenig. Und immer dann, wenn eine Transaktion sagt, jetzt bin ich fertig, dann überprüfe ich, ob da jetzt so ein Konflikt aufgetreten ist zu irgendwelchen der wenigen, relativ wenigen, wirklich zeitgleich laufenden Transaktionen. Und nur wenn so ein Problem aufgetreten ist, dann sage ich dieser Transaktion, die sagt, jetzt bin ich fertig, gebe meine Änderungen frei, dann sage ich, oh, du hast Pech gehabt. Da ist ein Problem aufgetreten, ich kann dich nicht freigeben, ich kann deine Änderungen nicht freigeben. Dann wird diese oder eine andere Transaktion, die da noch läuft und mit der es Probleme gab, abgebrochen, zurückgesetzt. Also die optimistischen lassen sozusagen erstmal alles laufen und gucken dann im Nachhinein. Natürlich muss dieses Nachhinein zum richtigen Zeitpunkt stattfinden und der richtige Zeitpunkt ist immer dann, wenn eine Transaktion zum Ende kommen will. Dann sagt die Transaktion dem Datenbanksystem über diesen SQL-Commit-Work-Aufruf, jetzt bin ich fertig. Und dann kann das System noch entscheiden, lasse ich die jetzt wirklich erfolgreich zum Ende kommen oder breche ich die ab oder irgendeine andere. Wie gesagt, und die Pessimistischen arbeiten irgendwie anders. Wir betrachten uns hier nur ein und auch nur ein pessimistisches Verfahren. Ja, das ist sozusagen das einfachste und das Standardverfahren. Pessimistische Verfahren arbeiten häufig, aber nicht immer mit Sperren. Das kennen Sie wahrscheinlich aus anderem Kontext, beispielsweise zwischen Prozessen, die im Betriebssystem auf Dateien arbeiten. Da kennen Sie sowas vielleicht auch. Wenn ein Prozess eine Datei öffnet, wird vielleicht die ganze Datei gesperrt. Und wenn ein zweiter Prozess die Datei auch öffnen will, dann kriegt dieser andere Prozess mindestens eine Mitteilung. Hoppla, Vorsicht, die Datei ist gesperrt. Vielleicht kann die gar nicht geöffnet werden. Oder sie kann geöffnet werden, aber dann ist es Benutzerrisiko, was dann passiert, wenn zwei Prozesse gleichzeitig dieselbe Datei geöffnet haben. So ähnlich ist es hier. Oder im Kern der Basismechanismus, nämlich Sperren, ist dann genau derselbe. Also, wir betrachten nur Sperrprotokolle. Ein sehr einfaches. Ich hoffe, Sie stimmen mir dann im Nachhinein zu, dass es sehr einfach ist, was diese Serialisierbarkeit sicherstellen kann. Okay, wie funktionieren ganz allgemein solche Sperrprotokolle? Na, im Prinzip ganz einfach. Immer dann, wenn eine Transaktion einen Zugriff, also einen solchen Lese-Schreib, beispielsweise Schritt, auf irgendeinem Objekt durchführen will, dann muss vor der Durchführung dieses Zugriffsschrittes eine zu dem Zugriffsschritt passende Sperre angefordert werden auf diesem Objekt. Zu dem Zugriff passende heißt, wir können, und das ist sinnvoll, wie wir sehen werden, Schreib- und Lesesperren unterscheiden. Warum? Naja, weil zwei Lesezugriffe kompatibel sind, kommutieren, und die anderen drei Paare eben nicht kommutieren. Deswegen macht es Sinn, die Anforderung einer Lesesperre von der Anforderung einer Schreibsperre zu unterscheiden. Muss man aber nicht. Ja, man kann sagen, es gibt nur Sperren auf Objekten. Wenn einer das Objekt gesperrt hat, dann kann kein zweiter eine Sperre anfordern, egal ob er lesen will und was der andere wollte. Es können nie zwei auf demselben Objekt arbeiten. Nur wenn diese Sperre gewährt wurde, darf die Zugriffsoperation ausgeführt werden. Und wenn ich das Objekt nicht mehr brauche, wenn ich damit fertig bin, dann gebe ich die Sperre wieder frei. Und eine Sperre wird vom System nur dann gewährt, wenn sie mit den anderen Sperren, die jemand anders gewährt wurden, verträglich ist. Ja, und auf diese Art und Weise kann man versuchen, die Serialisierbarkeit sicherzustellen. Das allereinfachste Sperrprotokoll, das steht hier unten, besteht dann darin, dass es überhaupt nur eine einzige Sperre im ganzen System gibt, die eine Transaktion anfordern kann. Und egal, was sie tun will, sie fordert immer diese Sperre an. Und wenn eine Transaktion diese Sperre genehmigt bekommen hat, dann kriegt sie keine andere mehr. Resultat, wir haben einen seriellen Schedule. Klar, weil zu jeder Zeit nur eine Transaktion aktiv sein kann für die Dauer ihrer Laufzeit, hält diese Transaktion diese Sperre. Alle anderen, die reinkommen, fordern diese Sperre auch an, kriegen sie aber nicht, müssen also warten. Ja, wenn, steht das hier irgendwo? Ja, das steht hier nicht explizit, aber implizit, wenn eine Transaktion eine Sperre anfordert und die noch nicht gewährt werden kann, dann muss die Transaktion oder dann wartet sie auf die Gewährung dieser Sperre. Wie muss ich mir das vorstellen? Wenn Sie jetzt ein SQL-Programm schreiben oder an Ihrem interaktiven Tool mit SQL auf der Datenbank arbeiten, dann schreiben Sie ein Select from Where oder ein Update Statement oder irgend sowas hin. Da ist nie von Sperranforderungen und Freigaben die Rede. Wie soll das also funktionieren? Das funktioniert automagisch. Ja, wenn Sie ein Select from Where an der Schnittstelle aufrufen, dann sorgt das SQL-System intern dafür, dass alle Datenelemente, auf die die Ausführung dieses Select from Where zugreift, vorher mit einer Lesesperre gesperrt werden. Und am Ende, wenn das Ergebnis berechnet ist oder wenn die Transaktion fertig ist, dann werden diese Sperren auch alle wieder freigegeben. Das funktioniert automatisch, nicht nur in diesem interaktiven SQL-Tool, sondern auch, wenn Sie aus dem Programm heraus mit SQL-Statements mit der Datenbank arbeiten, dann müssen Sie da keine Sperranforderungen und Freigaben programmieren. Das macht alles das System für Sie. Ja, wir wollten ja eine Schnittstelle, die möglichst komfortabel ist, die zwar das alles hier voraussetzt, aber das geschieht alles, wird alles automatisch generiert. Wir sehen das also in keinem Programm. Okay, was sind sperrbare Objekte? Wie eben schon angedeutet, die Sperre könnte die ganze Datenbank betreffen. Das war gerade der Fall eben. Es gibt eine einzige Sperre. Wenn eine Transaktion irgendwie aktiv ist auf der Datenbank, dann ist die ganze Datenbank gesperrt und das produziert natürlich nur serielle Schedules. Wir könnten einzelne Datenbanktabellen, Relationen sperren. Wenn eine Transaktion auf der Konto oder Content-Tabelle arbeitet, dann kann keine andere darauf arbeiten. Wir könnten einzelne Zeilen von Tabellen sperren. Also nur wenn eine Transaktion gerade auf einem ganz bestimmten Konto arbeitet, dann kann keine andere Transaktion mehr auf demselben Konto arbeiten. Wir könnten sagen, naja, das ist ja immer noch ziemlich grob in der Granularität. Wenn eine Transaktion den Kontostand verändern will, dann kann kein anderer den Kontostand verändern, aber eine andere könnte vielleicht, keine Ahnung, die Adresse des Kontoinhabers ändern. Das steht ja nicht zueinander im Konflikt. Wenn da irgendwelche Buchungen auf dem Konto ausgeführt werden und die Adresse des Kontoinhabers geändert wird, ist egal in welcher Reihenfolge wir das machen, das Ergebnis wird immer das gleiche sein, also wäre das ja noch besser. Ja, erlaubt mehr Parallelität. Generell gilt, je feiner, je kleiner das Granulat ist, das ich sperre, umso mehr parallele Transaktionen lasse ich zumindest potenziell zu. Ja, wenn ich die ganze Datenbank sperre, lasse ich gar nichts zu. Sperre ich die Kontentabelle, lasse ich immerhin noch eine ganze Menge andere Zugriffe zu, aber keine mehr auf derselben Relation und so weiter und so weiter. Was die meisten Systeme in der Implementierung tatsächlich tun, ist, dass sie keine dieser mehr oder weniger logischen Objektebenen betrachten bei diesen Sperren, sondern eine sehr implementierungsnahe, nämlich die Seiten- oder Blockebene. Ja, wir haben mal irgendwann am Anfang so eine Architekturskizze von einem Datenbanksystem gesehen. Oben kommt SQL rein, ganz unten ist die Festplatte. Und zwischen der Festplatte und dem Hauptspeicherpuffer, da gehen Blöcke, Disk Pages, hin und her. Und jeder Zugriff vom System, der generiert wird. Ich brauche irgendeinen Block aus irgendeiner Datei oder von irgendeinem Platz der Festplatte. Das sind die Zugriffsoperationen. Ja, das passt gut zu unserem formalen Transaktionsmodell, weil auf dieser Ebene tatsächlich nur noch Lese- oder Schreibzugriffe stattfinden. Entweder ein Block wird von der Platte in den Puffer gelesen oder wird aus dem Puffer verändert, potenziell verändert, auf die Platte zurückgeschrieben. Da gibt es also wirklich nur Schreib- und Lesezugriffe. Und im Auftrag von welchem Select from Where oder Update oder sonst was dieser lesende, schreibende Blockzugriff stattfindet, das interessiert auf dieser Ebene überhaupt nicht mehr. Ja, und wenn wir jetzt auf dieser Ebene Lese- und Schreibsperren vergeben und geeignet anfordern und freigeben, dann sind wir hoffentlich auf der sicheren Seite. Das ist also eine Ebene, wo das vergleichsweise einfach auch zu implementieren ist, weil wir nicht alles Mögliche an SQL-Logik unterscheiden müssen. Okay, genauso wie wir die Granularität unterscheiden können, kann man auch unterscheiden, welche Sperrmodi gibt es denn? Gibt es überhaupt nur eine Sorte Sperren? Die ist dann selbstredend exklusiv. Wenn ich sie habe, dann kriegt sie kein anderer mehr. Man kann auch zum Beispiel Lese- und Schreibsperren unterscheiden, und Lesesperren kann man gleichzeitig an mehrere Transaktionen vergeben, weil zwei Lesezugriffe ja nicht zueinander im Konflikt stehen. Dann unterscheiden wir also Shared und Exclusive oder Lese- und Schreibsperren. Man kann das noch feiner unterscheiden, ja, eine Einfügesperre und eine Löschsperre und eine Update-Sperre und eine Select-Sperre. Und da gibt es vielleicht noch mehr Dinge, die miteinander verträglich sind, und insofern kann man wieder mehr potenzielle Parallelität zulassen. Das führt alles auf unterschiedliche konkrete Ausprägungen dieser Sperralgorithmen. Nochmal, wir machen uns das jetzt ganz einfach. Wir unterscheiden nur Blöcke letzten Endes. In dem Formalen steht das nirgends drin, dass das Blöcke sind, aber das ist die Vorstellung, die uns hilft, und so ist es auch in der Implementierung meistens. Und wir unterscheiden nur zwei Sorten von Sperren, Shared und Exclusive oder Lese- und Schreibsperren. Wie gesagt, bietet sich bei den Blöcken an. Und da können wir jetzt wieder so eine Kompatibilitätsmatrix aufzeichnen. Also S ist die Lese- oder Shared-Sperre, X ist die Schreib- oder Exclusive-Sperre. Und Plus heißt, wenn eine Transaktion bereits eine Shared-Sperre hält, dann kann einer zweiten Transaktion eine Shared-Sperre auch gewährt werden, gleichzeitig. Alle anderen Fälle geht nicht. Also wenn, ich drücke hier immer mal den falschen Knopf. Wenn eine Transaktion bereits eine X-Sperre hält und eine zweite kommt und will eine S- oder eine X-Sperre anfordern, dann geht das nicht gleichzeitig. Und das heißt, die zweite Transaktion, die kommt, deren Sperranforderung wird einfach schlafen gelegt in eine Warteschlange. Vor jeder Sperre gibt es sozusagen eine Warteschlange. Ja, wenn ein Transaktionsprogramm kommt, beziehungsweise das System für das Transaktionsprogramm kommt, fordert so eine Sperre an, dann wird die entweder gewährt und das Programm kann weiterlaufen, oder sie wird nicht gewährt, dann wird das Programm schlafen gelegt, solange bis die Sperre frei ist und gewährt werden kann. Okay, so, und jetzt haben wir alle Zutaten beisammen, um jetzt den konkreten Algorithmus beschreiben zu können. Dieses Protokoll. Wir schreiben das Protokoll hier nicht in Form von Algorithmen auf, Pseudocode oder so, sondern in Form von Regeln, die das Protokoll einhalten muss, weil das ganz einfach ist. Ja, und das Einfache, das heißt dann auch allgemeines Sperrprotokoll, sieht so aus. Jede Transaktion muss vor einem Zugriff auf ein Element E eine entsprechend passende Sperre anfordern, also eine Lock, eine Sperranforderung für dieses Objekt in dem passenden Modus, wenn wir jetzt Lese- und Schreibsprachen unterscheiden, dann ist das der Modus, anfordern, und nur wenn die gewährt wird, kann die Transaktion weiterlaufen, sonst wird sie schlafen gelegt vom Scheduler oder von diesem Lock-Manager. Damit wir uns die Sache einfach machen, sagen wir, wenn diese Transaktion T auf demselben Objekt bereits eine Sperre hält, dann fordert sie dieselbe Sperre nicht nochmal an. Ja, nicht, dass wir dann immer bei jeder Sperranforderung unterscheiden müssen, wenn da schon eine Exklusivsperre gewährt wurde und jetzt wird wieder eine angefordert, können wir die gewähren, weil es die gleiche Transaktion ist oder nicht? Wir sagen, jede Transaktion fordert jede Sorte Sperre auf jedem Objekt höchstens einmal an. Okay. Eine ähnliche Wohlgeformtheitsbedingung, wenn Sie so wollen, ist, dass eine Transaktion keine Sperren mit diesem Unlock-Aufruf versucht freizugeben, die sie gar nicht hält. Da das ja alles generiert wird, diese Anforderungen, wird die Generierung hoffentlich dafür sorgen, dass das nicht vorkommt. Aber das Protokoll, was wir gleich sehen oder was wir hier sehen, das geht eben davon aus, dass dem so ist. Und schließlich, auch das ist eine Wohlgeformtheitsbedingung, bevor eine Transaktion T das System sozusagen verlässt, fertig ist, gibt sie alle Sperren, die sie dann noch hält, frei. Spätestens dann. Sie kann unter Umständen auch vorher Sperren freigeben. Und wie eben schon gesagt, wir sehen das einem SQL-Programm oder einer SQL-Interaktion nie an. Das wird nicht explizit gemacht, sondern das geschieht alles automatisch. Wenn wir jetzt also die beiden Transaktionen, die jetzt hier, na, das sind nicht dieselben, sondern zwei Transaktionen, T1 und 2, die auf Objekten A, B und C arbeiten wollen, wenn wir die jetzt sozusagen vervollständigen, diese Transaktionen, um jeweils die Sperranforderung, diesen Lock-Aufruf, auf jeden Fall vor dem tatsächlichen Zugriff, und irgendeinen Unlock-Aufruf auf jeden Fall nach diesem Zugriff. Das muss nicht unmittelbar davor und unmittelbar danach sein, aber es muss vorher bzw. nachher sein. Wenn wir das tun, dann könnte das etwa so aussehen wie hier. Ja? Also, die Transaktion will Objekt A schreiben, will Objekt C schreiben und will Objekt B schreiben in dieser Reihenfolge. Also muss sie, bevor sie schreiben kann, auf A eine Sperre anfordern und irgendwann später wieder freigeben und analog für die anderen zwei Objekte und dasselbe für die zweite Transaktion. Und außerdem gilt, wir nehmen hier mal an, es gibt nur eine Sorte von Sperren, beziehungsweise alle Sperranforderungen sind exklusive Schreibsperranforderungen, weil wir ja hier nur die Schreiboperationen dieser Transaktionen sehen oder die bestehen nur aus Schreiboperationen, also wird immer dieselbe Art von Sperre, nämlich eine Schreib- oder exklusive Sperre angefordert. Das heißt, nachdem dieser Log-C-Aufruf ausgeführt ist, gilt jetzt erstens, jetzt darf diese Transaktion 1 auf das Objekt C schreiben zugreifen und zweitens, bevor diese Sperre wieder freigegeben ist, kann auf keinen Fall irgendeine andere Transaktion, zum Beispiel T2, auf dieses Objekt zugreifen bzw. eine Sperre anfordern. Also sie kann sie anfordern, aber sie kriegt sie nicht gewährt. Wenn also etwa, das war jetzt nicht bei der Sperre für C, aber für A, als erstes fordert die Transaktion 1 eine Sperre für das Objekt A an, das sehen wir hier, und irgendwann später gibt diese Transaktion 1 die Sperre auf A wieder frei und frühestens dann kann diese Sperranforderung für das Objekt A durch die Transaktion 2 gewährt werden. Hätte also, ich male das mal hier rein, diese Transaktion 2 beispielsweise hier zu diesem Zeitpunkt die Sperre auf das Objekt A angefordert und nicht erst da unten, dann müssten wir uns jetzt irgendeine Konvention überlegen, wie wir das hinmalen, zum Beispiel so, dass wir sagen, okay, dann wird in diesem Moment die Transaktion 2 schlafen gelegt. Ja, und diese Sperranforderung liegt in der Warteschlange vor der Sperre auf dem Objekt A und wird erst wieder aufgeweckt, diese Transaktion, wenn diese Sperre gewährt werden kann, also frühestens dann, wenn die Sperre haltende Transaktion 1 die Sperre freigegeben hat. Okay? Und analog, keine Ahnung, bei den anderen Fällen, wo da noch Probleme auftreten könnten. Okay, also so könnte das aussehen. Jetzt können wir dazu natürlich wieder Konfliktgraphen malen. Beide Transaktionen greifen auf diese drei Objekte A bis C zu. Also da stehen jetzt alle Operationen jeweils paarweise im Konflikt. Transaktion 1 schreibt vor Transaktion 2. Ich male meinen Pfeil in diese Richtung. Transaktion 1 schreibt vor Transaktion 2 in diese Richtung. Geht's? Ja. Und Transaktion 2 schreibt, ne, schreibt vor Transaktionen 1 in diese Richtung. Wenn Sie es jetzt noch überblicken, was ich gemalt habe oder mitverfolgt habe, dann sehen wir, da ist ein Zyklus. 1 kommt vor 2 in Bezug auf die Objekte A und B, aber 2 kommt vor 1, nee, Objekte A und C, sorry, aber 2 kommt vor 1 bezüglich Objekt B. Also haben wir einen Zyklus in diesem Konfliktgraph. Dieser Schedule ist nicht serialisierbar. Trotzdem sich, obwohl sich alle Transaktionen an dieses allgemeine Sperrprotokoll gehalten haben. Ja, jetzt haben wir auf der Folie davor dieses allgemeine Sperrprotokoll definiert. Die beiden Transaktionen halten sich daran. Ja, jeweils vor dem Schreibzugriff kommt die Sperranforderung, irgendwo danach kommt die Sperrfreigabe und es werden nie zu keinem Zeitpunkt irgendwie wurden vom System Sperren an mehr als eine Transaktion vergeben, aber wir haben nichts gewonnen. Ja, wir können immer noch nicht serialisierbare Schedules uns ausdenken. Dieses Beispiel zeigt das ja, da reicht ja schon ein Gegenbeispiel. Wo ist also das Problem? Naja, das Problem ist, dieses allgemeine Sperrprotokoll ist noch etwas zu allgemein. Deswegen heißt es auch so. Und auf der nächsten Folie, wenn ich denn wieder blättern kann, sehen wir jetzt, was wir tun müssen, um dieses Problem zu bereinigen. Wir brauchen eine kleine Ergänzung dieses allgemeinen Sperrprotokolls und mit dieser Ergänzung heißt es dann in der Literatur immer Zwei-Phasen-Sperrprotokoll. Two-Phase-Locking oder ganz kurz 2PL. Zwei-Phasen-Sperrprotokoll, wie der Name suggeriert, können wir uns, wenn wir mal auf dieses Bild schauen, uns vorstellen, wir tragen hier über die Laufzeit einer Transaktion, die X-Achse ist also die Zeit, hier die Zeit, in der ein Transaktionsprogramm, hier ist eine Transaktion in dieser Grafik dargestellt, da wird die abgetragen und zwar wird einfach die Anzahl ihrer Sperren, die sie bereits angefordert und genehmigt bekommen hat, die tragen wir da ab. Und dann können wir uns vorstellen, eine Transaktion verläuft in irgendwie so einer Linie wie hier. Tatsächlich ist es natürlich, also ist auch hier keine kontinuierliche Linie, aber es ist auch kein kontinuierliches Wachstum, sondern die Transaktion startet. Also die startet. Dann fordert sie mal eine Sperre an, dann läuft sie irgendwie weiter, dann fordert sie die nächste Sperre an, dann läuft sie weiter. Das ist eigentlich eher so eine Treppenfunktion, wenn wir das wirklich betrachten im Konkreten. Egal, jedenfalls gibt es so eine Wachstumsphase, in der die Transaktion Sperren anfordert und natürlich irgendwas tut auf den Objekten. Irgendwann, und das ist dieser Zeitpunkt I, der hier markiert ist, dieser Zeitpunkt I, den nennt man auch Peak Point aus naheliegenden Gründen. Das ist sozusagen der Gipfel dieser Kurve. Das ist der Zeitpunkt, wo die Transaktion zum ersten Mal eine Sperre freigibt, wo also diese Kurve sich nach unten bewegt oder irgendeine erste Treppenstufe nach unten beschritten wird. Und wenn jetzt die Bedingung erfüllt ist, fortan fordert diese Transaktion keine Sperren mehr an, dann zerfällt tatsächlich dieses Bild in so eine Wachstums- und so eine Schrumpfungsphase. Das sind die zwei Phasen, von denen da die Rede ist. Also deswegen Two-Phase-Locking. Erste Phase, Wachstumsphase, die Transaktion arbeitet, fordert Sperren an, kriegt sie gewährt, greift auf die Objekte zu und so weiter. Irgendwann gibt diese Transaktion zum ersten Mal eine Sperre frei. Dann darf sie, so arbeitet dieses Zwei-Phasen-Sperrprotokoll, dann darf sie keine weiteren Sperren mehr anfordern. Sie darf noch beliebig lange weiterarbeiten und schrittweise oder wie auch immer Sperren freigeben, aber sie darf keine mehr anfordern. Und der Gewinn, den wir erzielen, dadurch, dass alle Transaktionen dieses Zwei-Phasen-Sperrprotokoll einhalten, genauer müssten wir sagen, dass der Scheduler oder das System für die Transaktionen dieses Zwei-Phasen-Sperrprotokoll einhält, weil wir haben ja gesagt, die Transaktionen machen das ja gar nicht selber, die Programme, sondern das macht das System. Aber wenn das System eben einen solchen Two-Phase-Locking-Scheduler implementiert hat, wo also alle Transaktionen so aussehen, dann, und das ist die Aussage wahrscheinlich auf der nächsten Folie, werden wir die noch uns anschauen und dann sind wir fertig für heute. Das ist nicht die nächste, sondern die übernächste. Dann sagt uns dieser Satz, wenn alle Transaktionen gemäß diesem zweiphasigen Sperrprotokoll arbeiten, dann sind alle so erzeugten Schedules garantiert konfliktserialisierbar. Und das ist tatsächlich einfach. Ja, also wir müssen wenige Voraussetzungen machen an die Implementierung des transaktionsverwaltenden Systems. Nämlich, es werden immer Sperren angefordert, bevor wir auf Objekte zugreifen. Plus diese ganzen Wohlgeformtheitsbedingungen, die ich jetzt mal beiseite lasse. Und zweitens, wenn wir eine Sperre freigeben, dann dürfen wir keine mehr anfordern. Das ist alles. Wenn sich die Transaktionsverwaltung, die diese ganzen Anforderungen ja automatisch generiert, an diese zwei einfachen Regeln hält, dann werden garantiert nur serialisierbare Schedules erzeugt. Okay, und das schauen wir uns ja in größerem Detail. Heute haben wir Donnerstag, also nächste Woche wieder an. Vielen Dank, wir sehen uns am Dienstag wieder.